Es weihnachtet ja sehr und deswegen wollen wir uns dieses Themas heute Morgen einmal annehmen. Was denn? Ein schöner Baum hinter mir, schön Lichtern und Kugeln, toll. Da sagte Maria, meine Seele staunt über die Größe des Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Dienerin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt, in jeder Generation. Hoch ebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg, Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe setzt er darauf. Hungrige macht er mit guten Dingen satt und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Und Israel, seinen Knaben, nimmt er selbst an die Hand und schenkt ihm seine Barmherzigkeit, denn so hatte er es für immer versprochen, dem Abraham und seiner ganzen Nachkommenschaft. Ja, ihr Lieben, wisst ihr, was das ist, was ich eben gelesen habe? Das Lied der Maria, als sie bei Elisabeth war und das Kind, das ja schon so im Leib der Maria, der Elisabeth am Heranwachsen war, es sieht, wie auch immer, auf übernatürliche Weise, dass die Mutter seines Herrn kommt. Er ist noch im Leib der Mutter, sieht das, merkt das und fängt an, darauf zu reagieren. Und das ist schon mal ein Wunder und zeigt, dass das, was Gott uns schenkt, weit über das hinausgeht, was wir rational fassen können, was wir irdisch wahrnehmen können. Es geht weit darüber hinaus. Und das wollen wir immer bedenken als Kinder Gottes. Wir müssen bedenken, dass wir Gottes Volk sein dürfen, dass wir ihm gehören dürfen. Das ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Es ist schon etwas Außergewöhnliches, dass wir Menschen sind. Wie viel mehr, dass wir jetzt nun Erlöste durch Jesus sein dürfen, das heißt in diese himmlische Dimension hineingenommen sind, so dass wir wahrnehmen können, was ein normaler Mensch normalerweise nicht wahrnimmt. Gottlose Leute, die auch religiöse Leute, die können nicht anbeten, das geht gar nicht. Das ist ihnen nicht gegeben. Anbeten können nur die den Heiligen Geist in sich haben. Die können diesen Herrn anbeten und ihn verherrlichen. Das ist nur möglich durch den Geist Gottes, der in uns ist. Preis dem Herrn. Ja, wir stehen kurz vor Weihnachten. Bethlehem ist da so ein Garant für diese Weihnachtszeit und für das, was da geschehen ist. Aber Weihnachten oder Bethlehem, sage ich mal, Bethlehem und Golgatha, die beiden sind Pole, beides sowohl göttlicher Gnade als andererseits auch menschlicher Schuld. Auf der einen Seite, Gott wird Mensch aus Liebe zu uns. Auf der anderen Seite, er stirbt für uns als Mensch und leidet furchtbare Qualen. So furchtbar, wie kaum ein Mensch das je ertragen könnte, aus lauter Liebe zu uns. Er kommt auf die Welt, im Grunde nur, um seine Herrlichkeit uns zu übertragen und dann für uns zu sterben, unsere Schuld von uns zu nehmen, um dann aufzuerstehen, um uns die Auferstehung möglich zu machen. Das Wiedererstehen zu einem ganz neuen Leben, zu einem neuen Leben in der Herrlichkeit des Herrn. Und das werden wir ja noch erfahren. Also diese leibliche Auferstehung, die steht noch bevor. Noch sind wir im Leib und haben manche Schwächen und manche Fehler und manches zu ertragen und erdulden. Aber ich sag immer wieder auch meinen Geschwistern, die leiden müssen, lasst euch dadurch nicht niedermachen. Gerade wenn wir den Herrn preisen in Zeiten, wo wir schwer durch müssen, wo wir geprüft werden, wo wir Schmerzen haben, wo wir angegriffen werden. Wenn wir den Herrn preisen, was das Zeug hält, dann lobt der ganze Himmel mit. Ja? Und dann sind wir etwas zur Ehre unseres Herrn. Und das ist für mich eigentlich auch das Entscheidende. Ich möchte nicht vor Menschen glänzen, ich will vor meinem Gott gut dastehen. Und das möchte ich auch, dass wir das alle sind, dass dem Sinne möchte ich euch alle wirklich von Herzen segnen. Wir wollen eine Gabe Gottes sein für diese Welt. Wir wollen, dass der Himmel sich über uns freuen kann und dass wir das Wohlgefallen unseres Gottes auf uns ruhen haben. Ja, das ist ein Lied, was wir eben gerade vorgetragen habe, so kurz. Das ist ein Lied der Freude im Geist. Die Neuigkeit der Gnade Gottes in der Gabe seines Sohnes füllte ihre Seele mit Freude und ließ sie in dieser Freude im Geist singen. Und man sagt ja auch, dass das Weihnachten so ein Fest der Freude ist und ein Fest des Friedens. Lasst uns diese Freude ausstrahlen. Lasst sie uns in uns entwickeln. Das hängt auch damit zusammen, ob wir uns damit beschäftigen, ob wir das ranlassen an uns, ob wir die anderen Dinge, die auch kommen und wir müssen uns mit denen abgeben, ohne Frage, wir sind gefordert in mancher Hinsicht, aber nicht, dass wir dran gebunden sind. Wir sind gebunden an Jesus, wir sind gebunden an dieses Wunderbare, was Jesus in uns getan hat, das andere sind Randerscheinungen. Ja? Und wenn der Herr in uns alles in allem ist, dann werden wir alles, was um uns herum ist, bewältigen. Gar kein Problem. Jesus sagt, wir brauchen keine Angst haben, brauchen uns nicht fürchten, brauchen uns keine Sorgen machen. Er sorgt für uns. Das ist immer nur eine Frage unseres Herzens. Aber es ist auch so, dass wir die Verantwortung darüber tragen. Unser Gott dominiert uns nicht. Er ist zwar der Herr, aber er ist nur dann unser Herr, wenn wir ihn zum Herrn erklären. Wenn wir das nicht tun, dann geht das an uns vorbei. Und dann wird all das, was der Herr uns zugesichert hat, sich bei uns nicht erfüllen. Das heißt, wir haben die Verantwortung, darum ist es auch eine spannende Geschichte, dass wir immer und immer wieder uns ganz nah an den Herrn halten, dass wir uns durch nichts anderes beeinträchtigen und beeinflussen lassen, sondern dass er wirklich, und zwar wirklich, nicht nur, dass man das mal so fromm äußert, sondern wirklich alles in allem in unserem Leben sein kann. Es gibt Lippenbekenntnislieder der Heuchler und es gibt die sentimentalen Lieder der Welt, aber sie durchdringen niemals den notvollen Geist des Menschen, der ohne Gott da. Ihr Lieben, wir als Menschen, wir sind ja wunderbare Geschöpfe. Wir haben einen Geist in uns. Kein Tier hat übrigens einen Geist. Tiere haben nur eine Seele. Ja? Der Geist, den Gott uns gegeben hat als Menschen, den er uns eingegeben hat, den man ja seinerzeit Adam und Eva eingehaucht hat sozusagen, dieser Geist verbindet uns mit dem Herrn. Dieser Geist ist dieser wunderbare Offenbarungskörper, der uns mit der unsichtbaren Welt verbindet, der uns Jesus so nahe bringt. Und dieser Geist des Menschen ist durch den Sündenfall abgestorben. Die Bibel sagt Tod in Sünde und Übertretung. Obwohl die Menschen also seelisch noch weiterleben und körperlich sind sie noch voll da, der Geist ist tot, ja. Und das merkt man an gottlosen Leuten, erzähle ihnen das, die sagen, ja, ich glaube auch, und die glauben auch, ne? Ich glaube auch an Gott. Das reicht nicht. Du musst von dem Herrn durchdrungen sein. Und das geschieht nur durch den wunderbaren Heiligen Geist. Petrus sagt, es ging ihnen durchs Herz, als er predigte. Und mit einem Mal wurden die Leute wach. Durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, das gepredigte Wort Gottes, das aus dem Geist Gottes heraus gepredigt wurde, mit einem Mal drang es in den Geist, in den toten Geist der Menschen ein. Und dieser tote Geist fing an, lebendig zu werden. Und sie fragten, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Preis dem Herrn. Ihr Lieben, eine Frau hatte eine Augenoperation und dann schaut sie und sagt, gerade dein Zeugnis, greife ich immer auf, und sagt, war alles immer so schön, als sie das jetzt mal einmal so wahrnahm? Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Ja, es hätte sie nicht berührt, solange sie es nicht selber hätte sehen können. Wir müssen es selber sehen. Und so ist es auch mit diesem geistlichen Sehen. Wir können den Leuten alles Mögliche erzählen. Wenn sie das nicht nachvollziehen können, weil das nicht in ihr Innerstes eindringt, dann bleibt das eben so, ja, hört sich gut an, bla bla, ne, und so. Aber nichts weiter geschieht. Es war die Freude im Geist. Zweitens, es war die Freude an Gott. Mein Geist freut sich über Gott. Gott offenbarte sich selbst und er wurde der Maria bekannt in der Gabe seines Sohnes. So überzeugend und überwältigend, dass ihr Geist in ihrem Gott jubelte. Sie hatte ja eine Beziehung und eine Verbindung zu Gott über Gabriel, der ihr diese Nachricht gegeben hat. Und dann kam der Geist Gottes in sie hinein und pflanzte eine Miniaturisierung, diese winzige Eizelle Jesus in ihren Leib ein. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Also für mich immer das größte Wunder in der ganzen Weltgeschichte, was Gott vollbracht hat, als er Mensch wurde. Wir können nicht sagen, dass wir Gott kennen, wenn unser Herz sich darüber nicht in übergroßer Freude freut. Wer sich nicht freuen kann im Geist, dann muss man fragen, hat er überhaupt den Geist? Denn der Geist Gottes ist ein Geist der Freude. Die Freude an unserem Gott ist eine reine und eine heilige Freude. Sie hat keine Schattenseiten oder ja so auf der einen Seite, die so irdische Freuden haben immer auch ihren Preis, ja. Aber diese Freude ist so klar und so rein und es ist vollkommene Freude, von der Jesus im Johannesevangelium ja auch redet. Und sie gingen eilends hinweg von dem Grab mit Furcht und großer Freude. Jetzt sind wir wieder bei Golgatha, wenn überhaupt, oder im Grab. Also diese Pole von Bethlehem nach Golgatha, finde ich so stark. Mit großer Freude liefen sie und wollten es den Jüngern dann verkündigen. Denn siehe, so wie die Stimme deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. So sagt es die Elisabeth in Bezug auf Maria, als sie die besucht hat. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe was? Ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Leider ist das ganze Volk nur das ganze Volk Gottes, nicht wahr? Wenn wir unser Volk hier anschauen, in Deutschland, dann fragt man sich, wie sie das alles verlieren konnten, was doch hier auch in Deutschland und in Europa, überhaupt in Europa, man kann das auf ganz Europa beziehen, war mal ein christliches Europa. Die Leute hatten irgendwo hatten sie eine Beziehung zu Gott. Das ist alles runtergetreten, alles vorbei, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Wir gehören dazu. Preisen wir den Herrn, dass er uns da Gnade geschenkt hat. Und sorgen wir dafür, meine Geschwister, dass wir diese Ausstrahlung haben, dass viele, viele in unserem Land noch gerettet werden. Dafür beten wir eigentlich jeden Tag, dass der Herr noch einmal eine Erweckung schenkt, bevor er wiederkommt. Lukas 24 heißt, und sie fielen vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Als sie den Herrn dann sahen, in seiner Auferstehungsfülle, da ging das Herz auf. Ja. Und im Johannes 16 steht, so habt ihr auch nun Traurigkeit, ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand wird eure Freude von euch nehmen. Halleluja. Es ist drittens die Freude der Errettung und des Friedens. Mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Wie nah ist das Herz dieser jungfräulichen Mutter mit ihren Worten, ihrem Gott, mein Erretter. Maria brauchte einen Erretter und sie fand ihn in dem Sohn des Höchsten, in ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in ihr gezeugt wurde. Gerettet gibt Retter Sinn. Ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ihr Lieben, unser Gott, er hat alles getan, alles wirklich, er hat alles dahingegeben, hat sich vollkommen geopfert, damit Menschen diese Freude empfangen können. Und wer jetzt darauf reagiert und sagt, ja, ich will das, und sein Herz öffnet, da jubelt der ganze Himmel. Für einen einzigen, müssen wir uns mal vorstellen, was das bedeutet. Ein Mensch gerettet ist mehr als ja alles andere. Ne? Unsere Errettung schafft Frieden mit unserem Gott. Tiefen Frieden, Frieden und Freude, das sind so zwei Schwestern. Und du kannst keine wahre Freude haben, wenn du keinen Frieden in dir hast. Ist es nicht so? Ich mag sein Gesicht nicht, meinte Abraham Lincoln, nachdem er sich mit einem Mann unterhalten hatte. Ach, der arme Mann, erwiderte ein anderer. Ein Mensch kann doch nichts für sein Gesicht. Und da entgegnete der amerikanische Präsident, jeder ist für sein Gesicht verantwortlich, sobald er die 40 überschritten hat. Ja, so ist es. Hoch in den Anden, an der Grenze zwischen Chile und Argentinien, steht ein ganz denkwürdiges Standbild. Es ist ein Christusbild, etwas ganz Besonderes. Es ist aus Erz gefertigt, aus dem Erz von Kanonen. Diese beiden Länder, die sie standen wegen Gesetzesstreitigkeiten kurz vor dem Krieg. Der Einfluss von Christen konnte das verhindern. Damals haben die Christen noch in bestimmten Ländern eine bestimmte Ausstrahlung und eine Vollmacht gehabt. Gerade Argentinien, ich war in Argentinien. Die Erweckung, die damals gewesen ist, von der ich jetzt hier gerade rede, die hält bis heute noch an. Ja. Ich war in Argentinien, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich war in Argentinien in einem Gefängnis eingeladen worden. Ich sollte da in einem Gefängnis predigen oder was weiß ich. Ne? Jedenfalls haben sie mich eingeladen. Ich komme dahin, ich denke, ich gucke nicht richtig. All die Insassen oder wie sagt man, Gefangenen, die priesen den Herrn, was das Zeug hält. Und die Wärter und die Gefangenen umarmten sich. Sag mal, wo bin ich hier? Im Gefängnis ist Erweckung ausgebrochen. Und fast alle Gefangenen haben ihr Leben Jesus gegeben. Ist das nicht herrlich? Also ich hatte da so tolle Stunden, das kann ich euch gar nicht beschreiben, wie toll das war, unter diesen Menschen, den tiefen Abgrund menschlicher Schlechtigkeit und so weiter erlebt haben, die dann errettet wurden und
die sich dann freut mit übergroßer Freude. Und natürlich, die Werder waren auch gläubig. Und so waren das Brüder. Ne? Das waren also nur Männer da, die so miteinander solch eine herzliche Gemeinschaft pflegen konnten. Ihr Lieben, und hier war es so, dass man die Kanonen umgeformt hatte zu einer Christusstatue. Und so konnte der Einfluss von Christen verhindern, dass Krieg entstand und es war Frieden. Man goss die aufgefahrenen Kanonen zu einem riesigen Standbild, wirklich ein riesiges Jesusbild, um. Und nun hält Christus an der Grenze beider Länder in der einen Hand sein Kreuz und in der anderen erhebt er segnend über die Völker und der Sockel trägt die Inschrift: Eher sollen diese Berge der Anden in Staub zerfallen, als dass die Völker von Argentinien und Chile den Frieden brechen, den sie zu den Füßen ihres Erlösers zwischen sich aufgerichtet haben. Und das Tolle ist, das ist ja nun schon fast 100 Jahre her, aber es hält bis heute an. Ja? Das ist gewaltig. Es ist die Freude der Anbetung. Meine Seele staunt über die Größe des Herrn. Auch die Freude der Errettung kann noch eine gewisse Selbstbezogenheit in sich tragen, aber die Freude der Anbetung verherrlicht alleine den Herrn. Ich finde, die Freude der Anbetung ist die schönste und herrlichste Freude, die es überhaupt gibt. Freude über die Errettung und Freude über den Herrn selber. Ihm als der Simeon, das Jesuskind da in den Armen hält und wenn einmal merkt, ey, ich habe ja den Erlöser in der Hand. Woher weiß der Simeon das? Natürlich durch den Heiligen Geist. Ja. Und Hanna steht daneben, eine schon betagte alte Dame, die ständig im Tempel war und Tag und Nacht, kann man fast sagen, den Herrn anbetete. Die fing mit einem Mal an, auch zu beten und sprach, mein Herz freut sich am Herrn, mein Horn ist erhöht durch den Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Preiset mit mir den Herrn, so steht es im Psalm 34, Vers 3, und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ist das nicht herrlich, dass wir diese Freude, die Freude der Weihnacht. Aber wir können auch sagen, die Freude der Auferstehung. Wir können sagen, die Freude des Wirkens unseres Heilandes. Alles, was unser Gott getan hat, ist ein Grund zu unserer Freude. Es ist die Freude des Dankens. Seiner geringsten Dienerin hat er Beachtung geschenkt. Ihr Lieben, ich persönlich, ich will ja nicht nur predigen, sondern was ich predige, möchte ich persönlich auch hundertprozentig selber tun. Und ich habe mir es vorgenommen, wenn ich in Schwierigkeiten hineinkomme, den Herrn zu preisen, ihm zu danken, zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du mir das zumutest. Ich danke dir, dass ich jetzt in Schwierigkeiten bin. Das klingt komisch, ne? Aber in dem Moment, wo du den Herrn darüber preist, dann wird diese Schwierigkeit verliert ihre Macht. Und in dem Moment, wenn du den Herrn preist, dann gibst du förmlich deine Schwierigkeit, deine Not, deine Krankheit, was immer das ist, gibst du an den Herrn ab. Und da ist es gut aufgehoben. Und dann wird aus dem, was eigentlich ein Fluch ist, ein großer Segen. Was eigentlich Verlust ist, wird ein großer Gewinn. Darum lasst uns alle Zeit den Herrn preisen. Ich habe mir das vorgenommen. Ich weiß, wenn es jemandem ganz schlecht geht und ich sage, du musst Gott danken und du musst jetzt preisen, dann gucken die mich immer so blöd an, ne, und denken, was, der hat keine Ahnung, der weiß nicht, wie es mir geht. Doch, weiß ich schon. Natürlich muss man auch mit diesen Menschen, die in Not sind, seelsorgerlich verfahren können, das ist schon klar. Kann sie nicht vor den Kopf stoßen und muss ihnen auch beistehen. Man muss ihnen deutlich machen, dass man mitleiden kann. Aber ich halte es für falsch, zu sagen, ach du Armer, nun musst du da durch, ach du bist ja so schlimm dran, ach nein, so schlimm. Hört auf mit so einem Zeug. Das ist Geschmeichel, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Wir wollen uns mit Menschen, die in Not sind, wollen wir uns verbrüdern, verbünden, vereinigen auch. Aber wir wollen sie da rausführen. Und rausführen können wir sie nur, indem wir ihnen klar machen, dass sie dem Herrn, gerade auch in ihrer spezifischen Situation, die Ehre geben und ihn preisen. Freude des Dankens. Und dann gibt es noch eine Freude, die Freude der Hoffnung. Doch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Sie war in der Tat, also die Maria war in der Tat gesegnet, und das über Generationen hinweg. Das alles durch ihre innige Beziehung zum Herrn. Das sollte uns ermutigen in Bezug auch auf unsere Kinder und Kindeskinder. Die Erinnerung an die Bösen, das wird vergehen, gleich einem entwurzelten und leblosen Baum, aber die gepflanzt sind am Wasser ihres Gottes, die werden niemals vergehen. Die werden blühen, die werden grünen, denen wird es gut gehen. Wie viel Großes hat der Herr an uns getan. Er wird das auch weiterhin tun. Ja, ein Superintendent, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, er hat seine Pastoren, seine Amtsbrüder, hat er zu sich gerufen und hat gesagt, wenn ihr über den Himmel predigt, dann müsst ihr ein fröhliches Gesicht machen. Da meldet sich einer und sagt, ja, und wenn ich über die Hölle predige, ach, hat er gesagt, der Superintendent, dann können sie so gucken, wie sie immer gucken. Ein fröhlicher Christ ist eine Empfehlung für seinen Glauben. Wie du vor einem Schaufenster stehst, um zu sehen, was man dort alles einkaufen kann, so schauen dir die Leute ins Angesicht, um zu sehen, was da tief unten in deinem Herzen wohnt. Ihr lieben Geschwister, denken wir daran, wir haben eine Ausstrahlung zu haben. Und diese Ausstrahlung der Freude ist die stärkste Ausstrahlung, die es überhaupt gibt. Wenn ich Freude verbreiten kann, dann ist es ein Gut, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Weil in dieser Welt, die ist ja geschwächt durch die Sünde und durch das Gericht, das auch mitschwingt durch Krieg und durch Blut und Tränen, was hier vergossen wird. Jeden Tag hören wir neue Botschaften, die einen eiskalt den Rücken runterlaufen. Und dann hört man immer vom Klimawandel, nicht? Das ist also das Wort, was jetzt ständig herumgeistert. Ich dachte, meine Zeit, natürlich mag es ein Aufschmelzen der Pole geben und dann steigt der Wasserspiegel, ist alles klar, ja. Aber wer ist der Herr des Klimas? Wer? Doch nicht, wenn ich da mit dem Dieselfahrzeug durch die Gegend fahre, sondern der Herr des Klimas ist immer noch unser Gott. Ja? Und er hat gesagt, dass in der letzten Zeit, also in der Zeit, in der wir auch leben, wird es eine Naturkatastrophe nach der anderen geben. Und genau das passiert. Ja? Ganz eben war es noch Kalifornien, was brannte, jetzt ist es Brasilien oder was war das? Was? Australien, ja? Also eine Katastrophe nach der anderen. Ganz Neapel steht unter Wasser. Hat es noch nie, oder ja, also ich habe es nie gesehen, dass Neapel da unter Wasser stand. Ja? Also ihr Lieben, der Herr ist der, der das Klima bestimmt. Der Herr ist auch der, der unser Klima, das Klima unseres Herzens bestimmt. Preis dem Herrn. Und das ist Freude, die dann zum Reden antreibt. Diese Freude hat bewirkt, dass Maria mit einem Mal anfing, die Kraft und Macht Gottes zu verkündigen. Er fegt die Hochmütigen weg. Ich sage euch, jeder, der sich selbst erhöht, so sagt es der Herr uns in Lukas 18, der wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Mächtige stürzt er vom Thron. Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Ihr Lieben, es kommt nicht so darauf an, wie dick unser Konto auf der Bank ist. Es kommt darauf an, wie dick unser Konto hier ist. Das ist entscheidend. Preis dem Herrn. Der Arm, der stark genug ist zu retten und zu erhöhen, er kann auch niederwerfen. Alles, was sich selbst rühmt, was sich selbst erhöht, tut dieses gegen seinen Herrn. Und deswegen, meine Geschwister, es ist doch überhaupt nicht wichtig, ob Leute uns da, ach ja, hochjubeln oder so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe durch die Jahre und durch die Erfahrung, die ich mit dem Herrn gemacht habe, bin ich überhaupt an sowas nicht interessiert. Selbst wenn ich hier predige und so, ja, wenn die Leute sagen, ach, toll gepredigt und so, ja, okay. Aber wenn sie sagen, du, das war aber hart, das war aber schlecht, dann sage ich, naja, vielleicht habe ich nicht den richtigen Ton gefunden, entschuldige bitte. Ich möchte ein Diener Gottes sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich möchte das reden und das sagen, was der Herr gesagt haben will. Ich möchte, dass durch mein Wort hindurch die Kraft des Heiligen Geistes strömt. Und dann muss ich von allem Äußeren frei sein. Ich darf mich an nichts binden, weder an Geld noch an Ruhm noch an was weiß ich. Alle selbstsüchtigen Geschichten müssen auf dem Brandopferaltar geopfert sein. Das alte Wesen muss sterben. Und dann in dem Moment fängt das Neue an zu wirken, zu blühen, sich wirklich zu entfalten und sich wirklich zu entwickeln. Und Geschwister, ich sage das nicht nur so. Ich weiß, wovon ich rede. Ich rede nicht wie ein Blinder von der Farbe. Der Arm, der stark genug ist, zu retten und zu erhöhen, dieser Arm, der Arm Gottes, er kann natürlich auch niederwerfen. Alles, was sich selbst rühmt und erhöht, das kann er zerstören. Die um die Freude am Herrn wissen, die wissen das auch. Und in diesem Sinne haben sie auch Ehrfurcht vor ihrem Herrn. Und ich bin mir sehr bewusst, ich muss einmal Rechenschaft von meinem Gott ablegen, mit allem, was ich getan habe. Er wird mich richten. Es wird kein Verdammungsgericht sein, es wird ein Preisgericht sein, weil ich ja erlöst bin. Aber der Lohn, der dann im Himmel auf uns wartet, der wird dann ausgeteilt. Nicht, wenn ich hier was verdient habe oder mir verdient hätte, sondern er wird ausgeteilt dadurch, dass Jesus durch sich, durch mich seine Herrlichkeit ausbreiten konnte. Das ist Frucht, die in der Ewigkeit Gültigkeit hat. Das ist Frucht, die zählt in der Ewigkeit. Was Gott durch dich hier vollbringen konnte, das wirst du im Himmel wiederfinden. Und da wirst du auch wahrscheinlich einige Menschen finden, die dir sagen, weißt du noch? Und du weißt es gar nicht mehr. Das habe ich euch schon erzählt, ich kriege manchmal Mails von Leuten, die dann sagen, weißt du noch, vor 30 Jahren? Ich habe meine Zeit, wo soll ich das herwissen? Da habe ich mal irgendetwas gesagt und daraufhin haben die Leute sich bekehrt. Und dann sind die so perplex und dann wollen sie mir das sagen und wollen deutlich machen, dass ich mich darüber freuen kann, dass es Frucht gebracht hat. Ja, toll. Möchte wirklich sehen, was, wenn ich so in Kürze vor dem Herrn erscheine, was dann an Frucht in Erscheinung tritt. Weiß ich noch nicht. Muss ich auch gar nicht wissen. Aber eines ist klar. Diese Frucht wird nie vergehen. Und mit dieser Frucht werden auch wir konfrontiert werden. In der Herrlichkeit. Seh zu, dass du viel Frucht bringst. Verstorch. Verstorch hast, sagte Schwab. Ne? Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Sein Erbarmen gilt jedem, der sich ihm unterstellt. Er erhöht die, die sich erniedrigen. Hungrige macht er mit guten Dingen satt. Wir wollen alles von unserem Herrn erwarten. Wir wollen ihm vertrauen in jeder Hinsicht unseres Lebens. Und ich sage euch eines, er wird uns nie enttäuschen. Das ist das Schöne. Wenn ich mich auf den Herrn verlasse, dann bin ich niemals verlassen. Wir verlassen uns nicht auf irdische Dinge, die werden alle vergehen. Aber das Himmlische, das wird nie vergehen. Und das Beste und Herrlichste wartet noch auf uns. Die herrlichste Weihnachtsfreude, die kommt noch, wenn wir im Himmel erscheinen und mit einem Mal Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen können. Und die Herrlichkeit unseres Gottes, die ja so unermesslich groß ist, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Er, der mit ein paar Worten das ganze Weltall geschaffen hat, die ganze Schöpfung, das ging mal eben so ratzfatz, ja. Was muss das für ein Herr sein? Meinst du nicht, dass er dein kleines Problem lösen kann? Natürlich. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir für meine kostbaren Geschwister, Herr, die du alle erwählt hast. Jesus, wir sind so dankbar, dass wir das feiern dürfen. Auch jetzt zu Weihnachten feiern wir ja, dass du zu uns gekommen bist, dass du dich unserer angenommen hast. Jesus, wir sind so dankbar, dass wir das erleben durften. Herr, und wir wollen das als eine Herausforderung betrachten. Und auch die Verantwortung, die damit verbunden ist, die wollen wir auf uns nehmen und wollen in dieser Welt Licht und Salz sein. Segne meine Geschwister dazu, segne auch mich dazu. Lass uns gemeinsam wirklich zu deiner Ehre und zur Verherrlichung deines Namens hier diese Tage, die wir noch haben, dann zubringen können. Danke, dass du uns auch darin erhörst. Amen. Halleluja.